Digitaler Espresso. Ein Podcast über Kirche und Digitalität des Katholisch-Sozialen Instituts.
Hallo und herzlich willkommen zum Digitalen Espresso. Mein Name ist André Schröder und mir wieder aus Dresden zugeschaltet ist mein Co-Moderator Martin Kutz. Hallo Martin.
Hallo André.
Martin, wir wollen uns ja heute unter anderem mit dem Thema Digitalisierung in der frühkindlichen Bildung beschäftigen. Dazu hört man manchmal von Eltern oder von anderen solche Sätze wie: Der Unterricht von heute ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Oder Kinder müssten eigentlich viel früher an digitale Medien herangeführt werden. Und gleichzeitig erlebt man ja auch, dass Lehrerinnen und Lehrer ganz viele Anforderungen zu erfüllen haben, dass die jetzt gerade auch in der Corona-Krise wahnsinnig viel Neues lernen mussten und es oft an Fortbildungsangeboten mangelt oder an technischen Rahmenbedingungen. Wie nimmst du die Situation wahr?
Ja, André, die Sätze kenne ich. Aber wenn der Unterricht von heute nicht mehr zeitgemäß ist, dann ist ja die Frage, wie müsste er dann verändert werden? Was brauchen Kinder heute für das Leben von morgen? Heißt es dann demnächst vielleicht statt Lesen, Schreiben, Rechnen, Lesen, Schreiben, Algorithmen? Ja, dieser Frage wollen wir in unserer heutigen Ausgabe des Digitalen Espresso nachgehen. Und haben uns Nadine Bergner eingeladen, die direkt ihren Nachwuchs mitgebracht hat. Und deswegen freue ich mich sehr herzlich, begrüßen zu dürfen, nicht nur eben Nadine Bergner, sondern auch ihre Tochter. Seien Sie herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Frau Bergner, Sie sind Professorin für Didaktik der Informatik an der Technischen Universität Dresden. Und haben sich selbst einmal bezeichnet als Kämpferin für mehr informatische Bildung. Wann hat bei Ihnen diese Leidenschaft für Informatik eingesetzt?
Viele würden sich jetzt wahrscheinlich wünschen, dass ich sage, schon in der Schule. Es war bei mir aber tatsächlich nicht der Fall. Ich hatte zwar in der Schule schon ersten Informatikunterricht, zumindest stand das oben drüber. Die Entscheidung ist aber wirklich erst für mich an der Uni im ersten Semester gefallen, wo ich mich einfach mal mutig für das Lehramt mit dem Fach Informatik eingeschrieben habe.
Hätten Sie denn vielleicht schon in der Grundschule irgendwie da ein bisschen was gebrauchen können oder sich was gewünscht?
Ich glaube natürlich, zu der Zeit, als ich zur Schule gegangen bin, sah die Welt und insbesondere die Digitalisierung unserer Welt noch ein bisschen anders aus. Aber natürlich hätte ich mir auch das vorher gewünscht. Ich habe mit meiner 3,5-Jährigen jetzt schon ganz viele Erfahrungen sammeln können im Kindergarten mit Robotern. Aber natürlich spätestens in der Grundschule sollte auch den Kindern jemand mitgeben, was es denn überhaupt damit auf sich hat mit diesen ganzen insbesondere Geräten, die sie jeden Tag benutzen.
Und dafür stehen Sie ja auch ein. Und da wollen wir auch gerne gleich noch etwas stärker den Fokus drauf legen. Zunächst aber noch eine Sache. Ich bin nämlich auf eine interessante internationale Studie gestoßen, die die informatischen und computerbezogenen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in den Blick nimmt. Das ist die sogenannte ICILS 2018-Studie. Das werden wir auch gleich noch im Chat verlinken und dann auch in den Beschreibungen des Podcasts noch einbringen. In dieser Studie kann man nun lesen, dass sich in den letzten Jahren unverändert fast 30% der Schülerinnen und Schüler in Deutschland auf den unteren beiden von insgesamt 5 Kompetenzstufen verorten lassen. Und das heißt, dass fast ein Drittel lediglich über Kompetenzen verfügen, die gerade mal über das Anklicken von Links kaum hinausgehen oder das einfache Bearbeiten von Dokumenten. Um diese Studie herum wurde dann eben natürlich auch kritisiert, dass es diese Jugendlichen schwer haben werden, erfolgreich am privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Leben des 21. Jahrhunderts teilzuhaben. Dennoch spricht man doch eigentlich bei der jungen Generation von den sogenannten Digital Natives. Also Jugendliche wachsen in einer digitalen Umwelt auf und sind im Grunde von Geburt an Also man kann es ja jetzt bei Ihnen sehen, im Podcast, vielleicht auch irgendwann später hören, ständig in Kontakt mit Technik. Wie passt sowas zusammen?
Ich glaube, dieser Moment der Veröffentlichung dieser Studie ist allen im Bildungsbereich sehr in Erinnerung geblieben. Es war einfach ein ganz klares Wachrütteln der deutschen Bildungslandschaft, dass wir vielleicht doch nicht überall so gut sind, wie wir uns das vorstellen und erhoffen. Und es ist tatsächlich so, dass wir auch im Gegensatz zu anderen Ländern, insbesondere auch den skandinavischen Ländern beispielsweise, was das schulische Unterrichten mit digitalen Medien anbelangt, relativ weit zurückhängen. Das heißt, im Privaten, würde ich sagen, gibt es keine großen Unterschiede zwischen Kindern in Deutschland und woanders. Deswegen können die links anklicken, die können nach links und rechts wischen, einfach weil sie da hochmotiviert sind und das ausprobieren. Sie sind auch mutiger als die Erwachsenen, was ihnen vielleicht diesen Titel Digital Natives eingebracht hat. Heißt aber noch lange nicht, dass sie mehr davon verstehen, was da hinten passiert, warum das passiert, warum ich ein Google-Ranking bekomme, was bei ihnen anders aussehen wird, obwohl sie die gleichen Suchbegriffe eingeben. Und das hinterfragen Kinder und Jugendliche von alleine auch gar nicht so sehr, sondern da kommt eben die Bildung ins Spiel. Und wenn das nicht im Privaten passiert, dann passiert es in Deutschland im Moment leider insgesamt noch zu wenig. Und deswegen ist meines Erachtens nach diese Spaltung auch da. Also die Kinder, die nicht auf dem unteren Drittel unterwegs sind, die nehmen ganz viel halt aus dem privaten Elternhaus, Familie oder außerschulischen Aktivitäten mit oder haben eben eine Schule, an der man schon fortschrittlicher unterwegs ist. Und die anderen brauchen es aber umso dringender.
Genau, also Sie setzen mit informatischer Bildung genau da ein, um das zu verbessern und zwar eben schon so früh wie möglich im Grundschulalter. Sie sind jetzt Mitglied im Beirat der Stiftung Haus der kleinen Forscher. Warum sollten Kinder schon so früh an Informatik herangeführt werden?
Wir sind uns schon alle einig und müssen nicht mehr diskutieren, dass diese Informatiksysteme, so nennen wir die Geräte, also Tablets, Smartphones, vielleicht aber auch schon der Staubsaugerroboter im Alltag auch der Kinder angekommen sind. Das ist einfach Tatsache, das können wir nicht mehr wegdiskutieren und das wird auch nicht mehr weggehen, auch wenn noch Einzelne das immer noch hoffen oder glauben. Und was uns wichtig ist, ist, dass die Kinder ein gewisses Grundverständnis dieser Geräte bekommen, dass sie ein Verständnis dafür haben, was wird ein Roboter mal können und was kann er eben auch nicht? Was ist der Unterschied zwischen dem Roboterhund als Spielzeug und einem echten Hund? Oder was darf ich mir irgendwann von der Technik erhoffen und wo sind eben auch Grenzen? Und ich glaube, dass das jemanden befähigt, viel selbstbewusster auch durchs Leben zu gehen, dann nicht die Angst vor dem, was jetzt immer KI zum Beispiel heißt, was so im Raum steht, zu entwickeln, sondern selbst souverän zu sagen, ich habe ein Gefühl dafür, was KI können wird oder schon kann. Und aber eben auch, wo die Grenzen liegen und wo Menschen in Anführungszeichen einfach besser sind als die Maschine und auch besser bleiben werden. Und das ist der Grund, warum wir halt einen gewissen Hintergrund brauchen bei den Kindern, Jugendlichen und natürlich später auch Erwachsenen im Verständnis.
Sie sprachen ja eben auch von Ihrer 3,5-Jährigen, die auch schon ganz viele Erfahrungen gemacht haben mit Robotern zum Beispiel. Da sind wir ja im Prinzip im Kita-Bereich. Ich höre von anderen Eltern mit Kleinkindern, ich bin selber Vater von 2 kleinen Kindern im Kita-Alter, immer auch die Frage, wann soll man denn einsteigen oder was dürfen Kinder schon? Darf ein 2-Jähriger schon mit dem iPad spielen? Oder also was kann man solchen Leuten in die Hand geben vielleicht?
Ja, das ist immer eine heiß diskutierte Frage und ich glaube auch einige Elternabende in Kitas und Grundschulen gehen in diesen Bereich. Da muss man zum Ersten sagen, dass um sich mit informatischer Bildung zu beschäftigen, muss es kein Display sein. Also wir reden gar nicht nur davon, dass die jetzt irgendwie vor einem Gerät, Laptop oder Tablet sitzen, sondern beispielsweise haben wir einen Roboter zu Hause, den man mit Holzklötzen programmiert. Also wirklich, es hat gar kein Display, sondern die Kinder probieren was aus, lassen den tanzen, experimentieren und fühlen sich, also meine 3,5-Jährige, dann schon als Programmiererin. Natürlich nicht im professionellen Sinne, aber das ist ja genau das, wo wir hinwollen. Wir wollen, dass die Kinder ein Gefühl dafür haben, dass sie diese Welt auch mitgestalten können und der nicht ausgeliefert sind. Und da würde ich tatsächlich sagen, gibt es kein zu früh oder dass es irgendwie in den ersten Jahren noch gefährlich wäre. Wir reden nicht davon, dass die freien Zugang zu YouTube haben und auf dem Tablet wild Videos gucken dürfen. Aber dieses angeleitete, gemeinsam explorativ, insbesondere Roboter, die sind natürlich ein tolles Instrument für die Kinder, auszuprobieren, ja, machen wir, würde ich machen, sobald die Kinder Interesse dran haben und sich das auch fragen, wie das funktioniert.
Wenn sich da jemand informieren wollte, was für Geräte, was für Roboter, was für Produkte vielleicht empfehlenswert sind. Also da sind ja doch manche auch ratlos, wollen ja auch nicht Opfer von irgendeiner Werbeindustrie werden beispielsweise. Es gibt ja gerade auch bei den Tablets zum Beispiel auch sehr gängige Modelle von großen Vertretern, wo man sich dann die Frage stellt, was für Interessen stecken dahinter? Wo kann ich da Informationen bekommen? Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, sich zu informieren?
Ich ein bisschen Werbung fürs Haus der kleinen Forscher machen. Wir haben eben mit denen zusammen einerseits aufgeschrieben, was wir wollen, was Kinder lernen, aber zum anderen auch ein Beiheft, was die Technik anbelangt, wo wir einfach verschiedene Robotiksysteme, die preislich und von den Anbietern eine riesige Spannweite haben mittlerweile, ja einfach mal beleuchtet haben, was wir empfehlen würden für eben Kita-Kinder und für Grundschulkinder. An die Zielgruppe richtet sich diese Expertise und da kann man sich dann auch mit Fotos schon mal so ein Bild dazu machen, was eben so Roboter sind und was man damit machen kann. Es muss, wie gesagt, kein Roboter sein, aber es ist ein Medium, was von den Kindern einfach hervorragend angenommen wird.
Den Link würden wir dann auch nochmal in die Shownotes reinpacken, damit man da auch sich nochmal informieren kann.
Jetzt hatte ich in den Zielperspektiven von der Stiftung Haus der kleinen Forscher gelesen, dass es auch schon ja um Themen geht wie Verschlüsselung und Fehler in Daten zu erkennen. Also das sind doch alles eigentlich ziemlich abstrakte Sachen. Ist das überhaupt schon was für Kinder?
Das klingt natürlich erstmal tatsächlich abstrakt, das sind aber die Fragen, die sich die Kinder stellen. Also gerade das Internet ist das Medium überhaupt, was die Kinder schon sehr früh konsumieren oder wir alle ja mittlerweile fast, wenn wir den Fernseher anmachen, schon mit dem Netz verbunden sind. Und diese Idee, wie etwas übertragen wird von einem zum Beispiel Tablet auf den Fernseher oder ins Internet, ist wirklich eine sehr grundlegende Vorstellung, die wir brauchen, um mit unseren vernetzten Informatiksystemen auch klarzukommen und die zu verstehen. Deswegen erstmal inhaltlich eine sehr grundlegende Sache. Und wenn wir das mit Kindern machen, wir haben auch viele Kurse in Grundschulen schon gemacht, dann machen wir das ganz plastisch. Also Kinder stellen sich hin, es gibt einen Wollknäuel, die werfen sich das gegenseitig zu und bauen dann ein Internet, also vernetzen sich untereinander, schicken sich dann Nachrichten in Form von Papierchen. Und wenn man das Ganze dann auch noch verschlüsseln möchte, dann schaut man noch, dass die Buchstaben vielleicht nicht unsere normalen Buchstaben bleiben, sondern man das zum Beispiel mit Symbolen verschlüsselt, sodass dann jemand, der den Schlüssel nicht kennt, also die Übersetzungstabelle nicht kennt, dass er oder sie dann das Ganze nicht lesen können. Also das geht wirklich hervorragend schon mit Kindern, auch sogar bevor sie lesen können, dass sie dann das Internet selber nachspielen und sich Daten, also Bilder oder Texte gegenseitig zuschicken.
Sie haben uns jetzt ja gerade schon so ein bisschen bildhaft deutlich gemacht, wie das aussehen kann. Vielleicht können Sie uns auch nochmal in so einen, ich sage jetzt mal, guten Informatikunterricht mit reinnehmen und mal erläutern, wie würde das Ihrer Meinung nach aussehen? Sie bilden ja auch Lehrerinnen und Lehrer aus. Also wie würden Sie einen guten Informatikunterricht gestalten, dass der für Kinder anschaulich ist und die da auch Interesse an dem Thema entwickeln?
Das A und O ist natürlich am Anfang erstmal die Motivation. Wir versuchen immer mit einem Problem, was die Kinder haben, zu starten oder mit einem Überraschungseffekt, dass man wirklich erstmal so einen Aha-Moment hat, dass zum Beispiel etwas nicht geht. Also ein sehr schönes Beispiel ist, dass man zwei Handys hat, die irgendwie kommunizieren, sich Nachrichten schicken und dann eine Metallbox, die muss schon gut abgeschirmt sein. Und dann das Experiment macht, was ist, wenn ein Handy in der Metallbox ist und die Kinder fragt und fast alle Kinder sagen, dass sie glauben, dass es dann nicht so funktioniert, weil das ist ja irgendwie unterbrochen. Das kann man dann nicht kontaktieren, das andere Handy, und das ist dann auch so. Und dann steckt man beide Handys in diese Box und praktisch alle Kinder und wahrscheinlich auch viele Erwachsene würden denken, dass es dann funktioniert, weil es ist ja zwischen den Handys keine Metallschicht. Und es funktioniert natürlich nicht, weil die Handys über das Internet miteinander kommunizieren müssen, also aus der Box raus. Und solche Effekte, wo man selber überrascht wird, dass etwas so funktioniert oder eben nicht funktioniert, die sind immer unser Aufhänger ganz am Anfang, um jetzt bei dem Beispiel Internet zu bleiben. Und im Laufe der Stunde versuchen wir ganz viel explorativ. Also wir versuchen ganz viel zum Anfassen zu bauen. dass die Kinder was selber ausprobieren können. Beim Thema Programmierung zum Beispiel ist ein tolles Highlight, dass die Kinder sich gegenseitig programmieren. Also einer ruft die Befehle so geradeaus, links drehen, geradeaus, geradeaus. Und ein anderes Kind befolgt dann diese Befehle, läuft also wie ein Roboter. Wenn man kreativ ist, kann man auch Kostüm basteln, dann durch den Klassenraum. Und davon sind die Kinder beispielsweise so begeistert, dass sie auf dem Schulhof nachmittags dann weitermachen und sich gegenseitig programmieren. Uns ist auch wichtig, dass es dann auch auf die elektronische Schiene geht, sage ich mal. Also, dass sie dann auch noch einen stromführenden Roboter irgendwann in die Hand nehmen dürfen, um eben diese Übertragung zu schaffen. Denn wenn die Kinder sich gegenseitig programmieren, ist das zum Staubsaugerroboter, der vielleicht zu Hause rumfährt, natürlich noch ein weiter Weg. Und diese kindgerechten Roboter können da eben die Brücke bauen, sodass sie auch wirklich verstehen, was das mit unseren Geräten dann zu tun hat.
Ja, das ist ein sehr spielerischer, kreativer Ansatz. Sie haben jetzt von dem Experiment gesprochen, wo die SchülerInnen Handys mit bedienen. Da würde ich jetzt die Frage anschließen, wie ist das denn generell mit technischen Geräten? Müssen die SchülerInnen da selber was mitbringen? Wird das gestellt? Und ja, also das ist ja schließlich auch ein finanzieller Aufwand, den entweder die Eltern stemmen müssen oder die Schulen, das Schulministerium.
Ich glaube, da kommt es ein bisschen darauf an, über welche Altersstufe wir reden. Also wenn wir über die Grundschule reden und die Kita sowieso, haben wir keine selbst mitgebrachten Geräte. Das sind dann immer gestellte Geräte. Ein sehr tolles Konzept, was ich finde, ist wirklich ein Verleihsystem von den Kommunen beispielsweise, den Schulträgern. Hier heißt es medienpädagogische Zentren, wo eben dann die Lehrerin, der Lehrer sich beispielsweise mal so 5 Roboter für 3 Wochen ausleihen kann und das mit den Schülerinnen und Schülern macht. Das ist auch unserer Meinung nach nicht sinnvoll, dass sich jetzt jede Grundschule diese Roboter anschafft und die dann auch ein halbes Jahr einfach im Schrank stehen, bis die nächste Klasse dran ist. Also ich glaube, mit solchen Verleihsystemen findet man einen sehr guten Mittelweg, dass man dann auch die Geräte aktuell hat, sonst ist man ja auch mit Updates und sowas sehr beschäftigt. Aber viele Schulen dann von einem Robotersatz jetzt beispielsweise oder einem Tabletsatz profitieren können. Also das wäre unsere ganz klare Empfehlung, dass ein zentraler Ort, der sich dann eben auch um die Aktualisierung oder auch mal um das Nachbestellen kaputter Teile kümmern kann und die Schulen es dann ausleihen können.
Update ist ein sehr gutes Stichwort. Da würde ich direkt mal fragen, wie sieht das denn bei den LehrerInnen aus? Wie können die sich eigentlich updaten? Also ich denke so an meinen eigenen Informatik-Schulunterricht zurück. Da haben wir mit QBasic irgendwie versucht, Programmieren zu lernen und wir hatten manchmal den Eindruck, der Lehrer ist vielleicht auch gar nicht so fit wie er selber. Wie können sich die LehrerInnen selber fortbilden? Oder vielleicht, wie kann man sie auch dazu motivieren, mal neue Programme oder Roboter auszuprobieren?
Sagen, das ist eine der größten Baustellen im deutschen Schulsystem, die Sie gerade ansprechen, wirklich dieses lebenslange Lernen in der Rolle der Lehrkraft. Denn das ist mit einer der Berufe, die am wichtigsten sind, dass sie sich stetig fortbilden, denn die Welt dreht sich weiter und man ist dann vielleicht 30 Jahre Lehrkraft. Und natürlich gilt praktisch schon nach 5 Jahren nicht mal das, was man vor 5 Jahren dann vielleicht an der Uni gelernt und mitgenommen hat. Also ich halte das für den entscheidendsten Schlüssel, dass wir mehr digitale Bildung in deutsche Schulen bekommen. Es ist eben so, dass wir da eine sehr große Freiwilligkeit haben im Moment, was Lehrkräftefortbildungen anbelangt. Das heißt, der Umfang ist zwar vorgegeben in praktisch allen Bundesländern, aber nicht wie diese Fortbildung oder zu welchen Themen die erfüllt werden. Und das ist unser großer Appell wirklich, dass da die Bundesländer, die Kultusministerien einen Wert auf digitale Fortbildungsangebote setzen, die teilweise von den Hochschulen beispielsweise, teilweise von anderen Lehrerkolleginnen angeboten werden und teilweise auch von ganz externen Partnern. Und die können in Präsenz sein, die können hybrid sein, die können digital sein. Seit 2 Jahren wurde da ja einiges ausgebaut. Aber man muss es irgendwie schaffen, alle mitzunehmen. Und davon sind wir leider noch weit entfernt. Also wir haben punktuell sehr, sehr gute Fortbildungsangebote, die teilweise auch schon überlaufen sind, die gar nicht mehr Teilnehmerinnen aufnehmen können. Aber wir haben es noch nicht geschafft, das in die Breite zu bekommen und vor allen Dingen alle Lehrkräfte mitzunehmen, egal welches ursprüngliche Studium, also welche Fächer beispielsweise sie ursprünglich studiert haben. Ich kann da nur motivieren, insbesondere in die Online-Angebote mal reinzuschnuppern, zum Beispiel auch vom Haus der kleinen Forscher, aber von ganz vielen Anbietern werden die auch kostenfrei zur Verfügung gestellt, dass man es einfach mal zu Hause von der Couch vielleicht erstmal so ein paar Schritte macht und guckt, ob es eben das Passende für einen ist.
Wo setzen Sie da politisch an? Also gehen Sie dann eher auf die Kultusminister zu oder eher auf die Schulen und versuchen an den Schulen Überzeugungsarbeit zu leisten, bei den Schulleitern vielleicht oder Schulleiterinnen, oder versuchen Sie es irgendwie im Bereich der Bildungspolitik irgendwie zu platzieren? Also was ist so der Anknüpfungspunkt, den Sie versuchen zu finden, um da ein bisschen das Ganze weiterzuentwickeln?
Also wir sind schon ganz lange dabei, die Lehrkräfte direkt anzusprechen, also wirklich direkt zu ermutigen, an solchen Fortbildungsformaten teilzunehmen. Das klappt eben für einen gewissen Teil der Lehrerschaft auch super. Es gibt tolle Leuchtturm-Lehrkräfte und Leuchtturmprojekte an den Schulen. Mittlerweile sind wir aber auch dabei, wirklich über die Bildungspolitik zu gehen, dann in den jeweiligen Ländern mit den Kultusministerien gemeinsam auch zu schauen, welche Fortbildungsangebote sind wirklich zwingend nötig, eben auch für alle. Also mein Wunsch wäre beispielsweise ganz konkret, dass man festsetzt, dass jede Lehrkraft einen Fortbildungstag im Schuljahr Richtung Digitalisierung machen muss und eben dann auf der anderen Seite nicht mehr die völlige Freiheit hat, bei welchen Themen sie sich fortbildet. Und das schaffen wir natürlich nur, wenn wirklich die Kultusministerien da irgendwann diesen Schritt gehen und sich das auch zutrauen. Wir sind allerdings in der Situation, dass wir ja Lehrkräfte suchen, insbesondere an Grundschulen ist das leider in Deutschland ziemlich eng, weswegen die Ministerien meiner Einschätzung nach da natürlich auch zurückhaltend sind, um noch mehr Auflagen oder noch mehr formale Vorgaben dann zu machen. Also man muss da gucken, wie man dieses Gleichgewicht hält, dass wir mehr Lehrkräfte brauchen und diese aber gleichzeitig intensiver fortgebildet werden können.
Um vielleicht nochmal auf ein anderes Thema einzugehen, Stichwort Geschlechtergerechtigkeit beziehungsweise auch Interesse bei jungen Mädchen, jungen Frauen für das Thema MINT im weitesten Sinne. Dafür gibt es ja auch spezielle Förderprojekte noch, die sich genau an solche Anliegen richtet. Gibt es da bei Ihnen auch einen besonderen Fokus, dass man sagt, man versucht gerade Mädchen dafür zu begeistern, auch diese Fächer zu vertiefen? Sie selber können ja aus eigener Erfahrung auch ein Stück weit da berichten. Vielleicht können Sie da noch was zu sagen.
Sehr gerne, denn die Kluft ist in der Informatik so hoch wie wahrscheinlich in kaum einem anderen Fach. Also es ist bei uns ein ganz großes Thema auf allen Ebenen, also von Kita bis in die Universitäten rein, dass das thematisiert und angesprochen werden muss und wir insbesondere auch in Deutschland immer noch sehr mit Klischees zu kämpfen haben. Also das merkt man tagtäglich. Zum Beispiel mal eine Grundschülerin, die auf einem Vorstellungstag gesagt hat, sie möchte gerne Informatikerin werden und die Elternschaft gelacht hat. Und das war für dieses Kind so niederschmetternd beim Wechsel in die 5. Klasse und andere natürlich Astronaut und Profifußballer werden wollen und das nicht entsprechend so kommentiert wurde. Also ich glaube, da müssen wir insbesondere auch bei den Erwachsenen noch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Und aus unserer Sicht ist es natürlich ein Thema für alle, egal ob männlich, weiblich, divers, vollkommen egal. Diese ja auch Branche, auch als Berufsperspektive, gibt natürlich so viele Möglichkeiten her, dass wir alle Menschen brauchen, die sich dafür begeistern können. Und das ist für uns auch ein ganz klarer Grund, so früh anzusetzen. Denn in der Grundschule kriegen wir alle. Wenn wir da Kurse machen, wenn wir da mit einem Roboter reingehen, da ist kein Unterschied, ob das Mädchen oder Jungs sind. Und wenn wir dann in Klasse 5, 6, spätestens 7 gehen, ist eine riesige Kluft. Ich glaube gar nicht, dass die Mädchen sich nicht damit beschäftigen wollen, aber das vielleicht auch so nicht zugeben möchten. Wir hatten auch schon weibliche Teilnehmerinnen dann älterer Klassenstufen bei Feriencamps, die gesagt haben, ich möchte nicht auf die Fotos, weil ich meinen Freundinnen gesagt habe, ich fahre zur Oma. Und das ist so, also geht mir jetzt noch der Hals zu. Das finde ich so schlimm und so schade. Wahnsinn. Ja, dass man sich wirklich trauen muss zu sagen, ich mache an einem Informatikcamp mit, das kann ja nicht sein. Und da, das wäre auch mein Appell, wirklich auch an alle Erwachsenen zu überdenken, welche Reaktionen man zeigt, wenn Kinder einen Wunsch äußern, dass sie eben Astronautin, Informatikerin oder Ähnliches werden möchten. Und das ist natürlich auch ein Fortbildungsthema bei den Lehrkräften. Also da einfach sensibel zu sein und auch zu schauen, wen habe ich da vor mir und mit welchen Interessen sind die Kinder da. Denn die Informatik ist breit und bunt und bietet für fast jeden Geschmack was.
Ja, damit sind wir im Prinzip auch schon beim Thema, auch so, ich sage jetzt mal, bei der Kritik im Wesentlichen. Es gibt ja auch durchaus viele, auch vielleicht auch Lehrer, die sagen, naja, das überlagert natürlich jetzt auch eine Menge und Kinder lernen dann vielleicht andere wesentliche Fähigkeiten nicht mehr ausreichend, musische Bildung oder wenn es ums Lesen und Schreiben geht, da wird viel verdrängt. Was entgegnen Sie dem?
Ja und nein. Also zum einen, wir kämpfen natürlich auch dafür, dass mehr informatische Bildung in alle Schulen, also Grundschule, weiterführende Schulen kommt und ganz frei machen von dem Vorwurf, dass da natürlich etwas anderes kürzer treten muss, kann man sich auch nicht. Das ist, da kann man nicht drumherum diskutieren. Wir müssen halt schauen, an welchen Stellen vielleicht auch die anderen Lehrpläne, also von den etablierten Fächern, auch nicht mehr zeitgemäß sind und da vielleicht Kompetenzen drinstehen, die man heute zum Beispiel auch in der Tiefe vielleicht nicht mehr braucht, wie man sie eben vor 20 Jahren, das ist so das Durchschnittsalter unserer Lehrpläne, dann gebraucht hat. Das betrifft jetzt so die explizit informatischen Kompetenzen. Damit meine ich das Hintergrundwissen. Wie funktioniert das Internet, ein Roboter? Was die eher breiten Digitalisierungskompetenzen anbelangt, da ist der Appell wirklich, das muss in die anderen Fächer mit rein. Also natürlich kann auch die Deutschlehrkraft beispielsweise, hatten wir ein tolles Projekt mit Grundschulkindern, interaktiv Märchen erzählen lassen. Also die haben mit einer sehr spielerischen Tablet-App die Märchen interaktiv, so als Comic mit Sprechblasen oder selbst eingesprochenen Texten, programmiert. Und das fand aber ganz normal im Deutschunterricht, als es im Lehrplan um das Thema Märchen ging, statt. Und da ist dann praktisch keine Zeit in Anführungszeichen verloren gegangen. Natürlich braucht die Einführung ein bisschen mehr Zeit dann vielleicht und kann aber so dann in den Fächern drin genutzt werden. Also ich würde sagen, es ist beides. Die Fächer müssen sich öffnen, diese digitalen Medien mit in den normalen Unterricht zu übernehmen. Und wir müssen aber auch schauen, an welchen Stellen der Lehrplan etwas entschlackt werden kann, um Platz für Neues zu schaffen.
Ja, damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen digitalen Espressos angelangt. Ich darf mich ganz herzlich bei Nadine Bergner für diesen wunderbaren Austausch bedanken und natürlich auch bei dir, lieber Martin, für die Co-Moderation. Der digitale Espresso ist ein Podcast-Angebot des Katholisch-Sozialen Instituts in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft Katholische Erwachsenen- und Familienbildung NRW. Ton und Musik seit Zuma. Introsprecherin Marina Lenz. Technische Unterstützung Markus Sager. Der digitale Espresso wird gefördert durch die Kardinal-Höffner-Stiftung und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. Wenn Ihnen unser heutiges Gespräch gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Sie können unseren Kanal auch über alle anderen gängigen Portale abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Wenn Sie einmal live bei einer Aufzeichnung des digitalen Espressos dabei sein möchten und im Anschluss mit unserem Gast ins Gespräch kommen möchten, finden Sie alle weiteren Informationen auf digitalerespresso.de. Für Anregungen und Feedback senden Sie uns gerne eine Mail an espresso@ksi.de. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.
Digitaler Espresso. Ein Podcast über Kirche und Digitalität des Katholisch-Sozialen Instituts.